Freunde, ihr habt lange genug im Alley Pally gesessen, bei der Vierschanzentournee ziehgebrüllt und euch ganz heimlich auch ein bisschen für Football interessiert. Aber jetzt ist endlich die Bundesliga zurück und Copa TS ist zurück. Und ich freue mich, dass ich gleich zu Beginn des Jahres mit Christoph Kramer sprechen kann, denn es gibt ja so viele Themen. Jadon Sancho ist zurück in der Bundesliga, Gladbach gewinnt gegen die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart und Leverkusen ist einfach nicht mehr zu stoppen. Aber noch so viele andere Sachen sind passiert. Ich verspreche euch, das wird eine Folge so herrlich wie das DFB Hallenmasters. Also, auf geht's!
Copa TS, heute mit Christoph Kramer.
Herrlich. Chris, ich sag's dir, wie es ist, wenn es noch so alte Siemens- und Nokia-Handys geben würde und polyphone Klingeltone man runterladen könnte für 96,30 Euro pro Minute bei Viva und MTV. Ich würde mir diesen Klingelton hier, glaube ich, aufs Handy ziehen. Wie geht's dir? Was hast du für ein Handy? Du warst so ein 3210-Typ. Ja, nee, 3310, wegen Snake 2.
Nee, ich hatte einen Sony Ericsson T200.
Boah. So heißen heute Fußballschuhe.
Ja, ich sag's dir. das hatte so ein hellblaues, grelles Display, das mochte ich total gerne. Hab mir aber auch mal das Jamba Spar-Abo runtergeladen mit so.
Oh, kommt man da wieder raus?
Ja, da kommt man wieder raus.
Okay. Ja, oder also zahlst du bis heute 7,99 Euro?
Nee, wenn das Guthaben leer ist auf deiner Handykarte, ich hatte immer Aldi Talk, dann geht's nicht mehr weiter. War auch relativ schnell leer, weil das ist ja so ein Fass ohne Boden. Muss aber sagen, dass wir mit 14, 15 so eine Zeit hatten, wo wir immer so Handy-Sounds in der Schule abgespielt haben, was lustig war, aber nicht lustig zu erzählen ist. Aber ich finde wirklich den Copa TS, die Titelmusik hier finde ich wirklich gut.
Ja, vielen Dank auch nochmal an Pharrell Williams fürs Komponieren. Auf jeden Fall, dass er das für so einen schmalen Taler gemacht hat. Chris, wie geht's dir? Gestern gewonnen gegen Stuttgart. 4 Minuten warst du auf dem Platz, glaube ich. Wie hat man Muskelkater nach so einem Einsatz oder ist das? Duscht man eigentlich? Habe ich mich gestern gefragt.
Ich sage dir, also ja, man duscht, weil so ein Spiel, wenn man nicht spielt, ist ja nicht mehr wie vor noch ein paar Jahren, dass du einfach auf der Bank sitzt und dann kommst du irgendwann rein, sondern du läufst dich ein zwischen 20 und 30. Dann die komplette zweite Halbzeit und nach dem Spiel müssen wir dann immer diese unwürdigen Sprints machen über den ganzen Platz. Ich habe dich auch schon ein paar Mal dabei beobachtet, wie du mich dann lächelnd angeguckt hast. Ja. Das macht natürlich gar keinen Spaß und da kommst du richtig ins Spitzen. Da machst du, keine Ahnung, gestern von 16er zu 16er, 16 Stück, dann nochmal 6 Sprints durch den 16er, danach musst du duschen gehen.
Das ist ja das, was ich als Otto-Normalmensch so im Fitnessstudio mache. Das macht ihr dann einfach nochmal so zum Auslaufen, muss man ja auch der Wahrheit halber sagen. Was ich da auch mal so witzig finde, ist, dass es ja immer noch so im Stadion so 2 Gruppen gibt, einmal im Gästeblock meistens und einmal im Heimblock mit so 10 richtig Besoffenen noch, die einfach wir haben irgendwie eine Kegeltour gemacht, wir bleiben jetzt bis das Flutlicht aus ist im Stadion und die brüllen ja immer noch irgendwie sowas, ne, Kramer, gib mir deine Schuhe und sowas, das ist immer so herrlich.
Ich find's ganz großartig, in Köln hat einer gerufen, Kramer, deine Mutter ist ein Hase und gestern hat einer gerufen, Kramer, mach nicht so viel Podcast. Ja, ich finde das insgesamt, finde ich das schon, also wenn's lustig ist, kann ich auch drüber lachen, die beiden Sachen fand ich wirklich auch lustig.
Das war einfach einmal eine wahnsinnig peinliche Situation, das war letztes Jahr beim Auswärtsspiel in Frankfurt, da war ich auf der VIP-Tribüne tatsächlich, mal nicht im Gästeblock, auf der VIP-Tribüne, weil ich über Kevin habe ich die Tickets bekommen, Trapp. Und dann bin ich nachher runtergegangen zu dem Eingang vom Spielertunnel, war also quasi in Reihe 1 dann und wollte, weil ich das vorher besprochen hatte, euch noch kurz Hallo sagen. Und stand dann zwischen diesen ganzen kleinen Kindern, das sind ja oft so Rich Kids, die dann irgendwie hier, Kane, gib mir dein Trikot und sowas, so Plakate malen und gib mir die Schuhe, Tuta und so weiter. Und ich stand mitten dazwischen und die haben natürlich immer gebrüllt so, Lenz, Kramer, sonst war, und so die Namen gebrüllt, Lenz. Sommer, Trapp und so. Und ich habe auch mitgerufen, weil ich euch einfach nur Hallo sagen wollte, weil das ja so abgesprochen war. Und dann hat so ein Familienvater, der dachte, ich will auch einfach irgendwelche Devotionalien abgreifen. Nee, lass erstmal die Kinder. Und der dachte, ich wollte jetzt irgendwie so das Warmach-Shirt von Nico Elvedi noch abgreifen. Das war so wahnsinnig unangenehm, weil ich zwischen ganz vielen Elfjährigen stand und Fußballernamen gerufen habe. Schrecklich. Und das Schlimmste war, weil irgendwie, ihr musstet schnell rein, habt ihr mich nicht gehört? Und dann bin ich quasi auf die Namen gerufen und bin so unverrichteter Dinge wie so ein Autogrammjäger. So, oh Mann, jetzt habe ich das Autogramm nicht bekommen auf Seite 3 auf meinem Christoph Kramer Fotoalbum. Das war peinlich. Danach haben wir uns dann aber gesehen. Aber das war eine sehr schlimme, schlimme, peinliche Situation.
Ja, das nimmt mittlerweile auch krass überhand in den Stadien, dass jeder so ein Plakat gebastelt hat. Ne? Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass die Namen draufstehen, sondern es ist so universell einsetzbar. So, schenk mir dein Trikot. Ja. Und jeder hat so ein gebasteltes Plakat. Ja, ist ein bisschen schwierig.
Aber ja, und ohne Bitte mittlerweile auch,
ja,
einfach.
Also, steht einfach. Das ist, ich weiß auch gar nicht, was da alles immer aussetzt, ne? Auch wie die dann immer schreien. Also bei Kindern finde ich es noch ein bisschen was anderes als jetzt bei so Erwachsenen wie dir. Das fand ich auch unangenehm von dir, muss ich sagen. Ja, aber.
Kramer, gib mir deine Schießer.
Ja. Das ist so, wie es ist.
Ja, aber da rufen ja mittlerweile auch wirklich die Väter für die Kinder. Das ist so ganz, also so im
ganz furchtbar,
das war ganz unangenehm. Und da war es dann auch so, dass es vor allem so Rich Kids waren, weil die natürlich auf der Haupttribüne die Tickets hatten. Das war jetzt nicht so irgendwie im Block oder so ein Kind, was so mit dem Papa seit 10 Jahren zum Stadion geht und sagt, ich will jetzt auch mal sowas haben, sondern das waren alles so Kinder mit so Stone Island Pullover und Prada-Schuhen und so, die dann irgendwie noch von irgendeinem Frankfurter Stürmer das Trikot bekommen haben. Weiß ich nicht.
Finde ich, ja, man gibt das
ein bisschen komisch.
Ich gebe das auch nie ab. Also es ist schon häufig vorgekommen, dass ich mein Trikot gebe, aber genau diesen Kindern halt nicht, sondern wirklich, wo ich so denke, boah, das hätte ich sein können früher. Da hat man irgendwie, das ist natürlich unfair, das so zu richten, wenn man gar nichts über die weiß, aber man urteilt ja dann schon immer so schnell und die es verdient haben, in Anführungsstrichen, die sitzen nicht da und lassen ihre Väter dafür brüllen.
Wie viel dürft ihr eigentlich vergeben, wie viel Trikots? Wie ist das mit Trikottauschen? Wenn jetzt, keine Ahnung, da kommt Upamecano und sagt, Kramer, lass mal Trikot tauschen, wie viele darfst du pro Saison? Also musst du die immer bezahlen? Kostet dich das dann Geld? Oder
ja,
wie läuft das?
Auf jeden Fall. Ich glaube, 10 pro Saison haben wir frei und danach kostet es halt ganz normal, wie viel ein Trikot auch im Fanshop kostet. Ich muss sagen, ich habe jedes Jahr eine Rechnung von, keine Ahnung, 2000 Euro oder so, weil ich halt jedes Spiel entweder verschenke oder tausche. Was ich auch wirklich gerne mache, weil also ich habe jetzt schon von vor 12 Jahren in der Bundesliga Trikots, da denkt man schon, boah, wie geil ist das denn? Das sind ja alles Matchworn-Trikots, also das ist aus jedem Spiel oder aus fast allen Spielen so mein Souvenir und ich verstehe nicht, wie man nicht Trikots tauschen kann, also ich mache das fast in jedem Spiel.
Oder? Ja. Was ist dein Lieblingstrikot, was du getauscht hast?
Ich hab natürlich
Dinger. Barcelona hast du ja dreimal gespielt.
Ich hab Messi, ich habe Sergio Busquets. Ich habe Agüero, ich habe...
Und nationaler Ebene? So in der Bundesliga oder zweiten Liga?
Ja, Lahm, Schweinsteiger, Lewandowski, Müller, Neuer. Also da habe ich Robben, Ribéry. Das sind ja irgendwann in 20 Jahren, mache ich mir da so einen Raum. Ne? Da kommst du rein und denkst so, boah, wie geil war das eigentlich?
Oh, herrlich. Herrlich. Chris, bevor wir jetzt zur Tagesordnung und auch zum Spiel auch gleich kommen von euch und dir und so weiter und die ganzen Themen, die so sportlich passiert sind, so eine andere Sache noch ansprechen, traurige Sache. Franz Beckenbauer, der Kaiser, die Legende ist von uns gegangen. Wie hast du das vernommen, diese Nachricht? Wie ging es dir damit?
Ja, ganz traurig irgendwie und auch noch gar nicht so richtig angekommen, dass Franz Beckenbauer nicht mehr lebt, weil seitdem ich lebe, ist Franz Beckenbauer einfach so voll verknüpft mit Fußball. Die Generation unserer Eltern haben immer von ihm geredet, von ihm geschwärmt. Wir kennen ihn, dass er die WM 2006, die einfach Wahnsinn war, nach Deutschland geholt hat, und was der Kaiser gesagt hat, war ja irgendwie immer Gesetz, und dass es den jetzt nicht mehr gibt, ist irgendwie komisch, fühlt sich noch gar nicht so real an. Und ich hatte schon irgendwie einen traurigen Moment zu Hause, als ich das erfahren habe, und habe dann halt gedacht, dass das ja jetzt häufiger kommen wird, dass Persönlichkeiten von uns gehen, mit denen wir so aufgewachsen sind. Also ich weiß noch, als Rudi Carrell gestorben ist, da waren meine Eltern richtig krass traurig, aber das habe ich gar nicht so richtig verstanden, weil ich mit dem nicht aufgewachsen bin, aber mit Franz Beckenbauer bin ich einfach auch aufgewachsen, und ja, er hat mich schon sehr getroffen, muss ich sagen.
Ja, ging mir ganz ähnlich. Also ich trauere dann natürlich um die Persönlichkeit und um den Menschen erstmal, oder habe deswegen traurige und melancholische Gefühle, auch Familie und so weiter, wie es denen dann geht, und denke an die, und dann im nächsten Moment ist es ja wie so oft bei Leuten, mit denen man, wie du schon sagst, irgendwie aufgewachsen ist, die waren immer da, nicht nur Fußball konnotiert, auch generell so Deutschland konnotiert. Also, der steht ja auch so für diese alte Bundesrepublik irgendwie. Und je mehr Leute aus dieser Zeit irgendwie von uns gehen, desto mehr merkt man auch, es ist einfach eine neue Welt jetzt. Ne? Diese alte Welt geht immer mehr zu Ende. Und es ist irgendwie wie es auch bei Beerdigungen, ich weiß nicht, ob du auf Beerdigungen schon mal warst, aber da trauert man, man weint ja auch aus egoistischen Gründen manchmal, weil man selber traurig ist und daran denkt, was man alles damit erlebt hat mit dieser Figur. Ne? Wenn ich jetzt in den Nachrufen gesehen habe, wie Beckenbauer im Helikopter von Stadion zu Stadion fliegt 2006, in dem Moment trauere ich dann ja vor allem um diese Zeit und denke an 2006 und wie schön dieser Sommer war und was er uns da, jetzt legen wir mal wirklich beiseite, wie diese WM zustande gekommen ist, diese Vergabe, sondern einfach, was er uns damit ermöglicht hat, auch was für ein Sommer. Und generell, wenn man früher Bundesliga geguckt hat, Olympiastadion München und dann die Kamera auf die Haupttribüne und dann sitzt da Franz Beckenbauer oben, Hoeneß damals ja immer noch unten auf der Bank, mit dieser geilen, blau schimmernden Pilotenbrille und so. Das ist ja einfach, ja, gehört einfach so zu jeder Vita von jedem Fußballfan irgendwie so dazu, der Mann. Und wenn alle Menschen, egal ob Prominente aus nicht dem sportlichen Bereich und nicht dem Fußballbereich, egal wer gefragt wurde, hat halt gesagt, der war wahnsinnig nett und zu jedem und jeder und hat keine Unterschiede gemacht, war nie arrogant, nie in keiner Situation. Und wenn das wirklich alle sagen, dann ergibt sich so ein Bild, was dann scheinbar auch stimmt. Ich habe ihn ja nie persönlich getroffen, war auch noch nie persönlich mit ihm in einem Raum. Du hast ihn sicherlich nach 2014, gab es bestimmt mal ein Treffen, oder? Mit dem WM-Pokal oder so? Oder hast du ihn mal kennengelernt oder ging es ihm da schon nicht so gut?
Nee, gar nicht. Also ich habe ihn nie kennengelernt. Ich habe ihn zwei, dreimal gesehen, also war mit ihm in einem Raum, aber kennengelernt nicht. Mhm. Ich habe die Hand gegeben halt vernünftig, ja. Und auch nicht so checkmäßig, sondern so Ehre.
Check, dreimal hinten auf die Rücken genau. Geklopft.
Also,
Franz Bruder.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube das allen Stimmen, weil der auch einfach, ich finde, man sieht das ja auch schon in Interviews, ne? Also es gibt einfach Menschen, die sagen in jedem Interview immer irgendwie das Richtige oder zumindest Sachen, die man nachvollziehen kann und sind dabei einfach ehrlich sympathisch und das hatte man, ja. Bei Franz Beckenbauer hatte ich das brutal und wie schon eben gesagt, was er gesagt hat, hatte irgendwie Vollgewicht und war Gesetz. Und es war schon ein ganz, ganz trauriger Moment, der noch gar nicht so richtig, also ich finde das ganz komisch, dass es den jetzt nicht mehr gibt.
Ja, genauso geht's mir auch. Ja, Anteilnahme und herzliches Beileid an die Angehörigen. Christoph, kleine Zäsur an der Stelle. Es ist Winterpause gewesen. Wie habt ihr die verbracht? Bist du Winterpausen-Fan? Normal ist doch dann immer, es ist doch Katar, Abu Dhabi, Marbella, Belek, Algarve, sonst was angesagt. Wo wart ihr denn?
Wir waren im stürmischen Mönchengladbach, was ich so, jetzt für, ja. Also erstmal gibt uns das Resultat von gestern natürlich recht und zweitens, ja. Halte ich auch nichts davon, so auf Zwang in einer ganz kurzen Pause ein Trainingslager zu machen. Klar hast du vielleicht mal bessere Bedingungen, aber das kostet erstens Geld und zweitens verlierst du einen An- und einen Abreisetag in einer Vorbereitung, die sowieso nur 7-8 Tage lang ist, sind 2 Tage verdammt viel. Deswegen habe ich es eigentlich für gut gehalten, hier zu bleiben. Und ja, wir haben die Zeit gut genutzt. Wir haben am 2. Januar angefangen. Und von daher war es ja wirklich nur eine Woche, bis dann zur normalen Spieltagswoche schon.
Ich wollte gerade sagen, als kleiner Junge, als Fan dachte ich mal, boah, wie geil, die können jetzt so nach in die Türkei fliegen, nach Spanien fliegen und so. Und dachte, hat er da auch immer so ein Urlaubsgefühl für euch irgendwie entwickelt. Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich auch total nervig. Jetzt, wenn man älter ist und merkt, wie du schon sagst, Reisen am Reisetag, wenn du jetzt, keine Ahnung, 15 Uhr landest in Spanien, dann nach Marbella ins Trainingslager oder was weiß ich, wohin fährst, oder Portugal jetzt wie bei den Bayern, trainiert man dann am Ankunftstag noch oder ist erstmal so eingewöhnen im Hotel und PlayStation anschließen und sowas und Spaziergang? Ja,
also es ist erstmal natürlich Eingewöhnung, da passiert nicht viel am Anreisetag und am Abreisetag auch nicht. Ein Trainingslager macht generell schon Sinn, weil du einfach die Abende hast und nicht nach Hause fährst, sondern einfach mit dem Team da sitzt und selbst wenn du keine Ahnung, Poker spielst, Karten spielst, zusammen PlayStation spielst, irgendwas machst. Ich finde schon, dass ein Trainingslager total sinnig ist. Mhm. Aber also jetzt gerade in meinem etwas gehobeneren Alter muss ich sagen, dass ich gerne dann auf den Plätzen trainiere, die ich gewohnt bin. Und gerade in Spanien, Portugal oder vor allen Dingen in der Türkei, in diesen riesen Hotels mit tollen Platzanlagen, die Plätze sind unfassbar hart. Ah. Ich merke dann schon immer, dass ich im Trainingslager auch nochmal einen Tag fehle wegen unterer Ischias-Schmerzen. Von daher bin ich ganz zufrieden, dass wir hier geblieben sind und ich ohne Ischias-Schmerzen ins neue Jahr gestartet bin.
Bist du so in einem Alter, wo du einfach nur noch das Substantiv sagen musst? Ich habe Ischias, ich habe Rücken, ich habe Bandscheibe.
Das ist also herrlich. ganz, 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 ganz traurig. Ich hätte das niemals gedacht. Damals, als ich nach Bochum kam mit 20, da hatte ich in meiner Mannschaft Marcel Maltritz, Christoph Dabrowski und die haben mir immer gesagt, boah, ich sag dir, in deinem Alter, wie schön das noch war. Und ich habe immer gedacht, also wirklich immer gedacht, ja, bei euch ist das so, bei mir wird das nicht sein. Jetzt habe ich letztens geguckt, wie alt die waren, als sie nach Bochum gekommen waren, weil die waren für mich 100 gefühlt, ne? Und da waren die einfach 31, also knapp 2 Jahre jünger, als ich jetzt bin. Deswegen, das hat schon ein bisschen was mit mir gemacht und deswegen habe ich jetzt auch die Jungen gefragt, ob ich für die auch so, also so Rocco und keine Ahnung wen, ob ich auch so wirklich so, ob die denken, boah, der kann sich ja gar nicht mehr drehen, ist zum Glück nicht so, wobei ich nicht weiß, ob sie mich angeschwindelt haben aus Respekt, wenn ja, dann sehr nett von ihnen. Aber ja, es fängt tatsächlich an, hier und da mal weh zu tun, wobei ich klopfe auf Holz, super, super, super durchgekommen in meiner Karriere. Mhm. Aber
stimmt, du hast keine große Knieverletzung gehabt, ne? Nee.
Aber hier und da merkt man es jetzt schon, so Sprunggelenk. Also vor allen Dingen, du stehst manchmal morgens auf und es geht auch alles. Ich kann auch immer trainieren und ich bin auch wirklich fit und ich kann auch laufen wie sonst was. Ich klopfe nochmal auf Holz, aber man steht einfach morgens auf und denkt, wo ist mein Sprunggelenk? Oder ich muss nochmal hoch in meinen Rücken holen. Also das ist ganz komisch einfach. Und ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwann so weit ist. Aber jetzt mit fast 33, so seit einem halben Jahr, merke ich es immer mal wieder. Will es aber nicht so sehr in meinen Kopf lassen. Deswegen beenden wir das Thema auch.
Wie sehr verträgt man denn dann als Fußballer so eine Weihnachtspause auch? Weil ihr seid auch junge Menschen, die bei den Familien zu Hause mit Soßen und Klößen beworfen werden. Also ich habe 3 Tage quasi mich ernährt wie so ein Waschbär. Also wenn ich nicht gegessen habe, habe ich Kekse gegessen und so. Wie, also ist das nicht wahnsinnig nervig, Profisportler zu sein vom 23. bis zum 27. Dezember?
Ich lasse es jetzt mit dem auf Holz klopfen, aber ich habe einen wirklich guten Stoffwechsel und bei mir setzt sowas nicht an. Das ist wirklich, das ist wirklich etwas, was ich sehr an meinem Leben und an meinem Körper schätze. Ja, Ernährung ist ein immer größer werdendes Thema und auch ein wichtiges Thema, nicht nur wegen Schlaf oder Fitnessgefühl, sondern auch wegen so vielen anderen Dingen. Aber Weihnachten, also die Gans, die Rotkohl, die Klöße, die Nougat-Tappen, die wird man mir in meiner aktiven Zeit nicht nehmen lassen.
Finde ich gut. Und eine schöne Nachricht noch aus der Gladbacher Mannschaft natürlich, dass Stevie Leiner nach Krebserkrankungen zurück ist. Wie habt ihr ihn begrüßt? Erstmal Gratulation, toll, dass er wieder da ist und so, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. War das ein Schock damals, die Nachricht? Und umso größer die Freude jetzt? Oder hat er euch immer auf dem Laufen gehalten, ey Leute, sieht ganz gut aus, kriegen wir alles in den Griff?
Also es war so ein krasser Schock und dann hat man ja immer so ein bisschen das Problem, dass man gar nicht weiß, wie er damit umgeht und wie man dann mit ihm umgehen soll. Ich fand es bei Stevie unheimlich beeindruckend, wie er das genommen hat. Ich glaube, nach 2 Wochen, ich habe ihm eine lange Nachricht geschrieben, hat er mir gesagt, ob wir nicht mal Tennis spielen gehen sollen, weil er hat jetzt gerade Zeit. Also der hat das so unfassbar geil, männlich, erwachsen, reif, aber auch mit ganz vielen positiven Gedanken genommen, dass ich nach kurzer Zeit schon das Gefühl hatte, boah, um den musst du dir wirklich keine Sorgen machen, weil das einfach so ein geiler Charakter ist. Und jetzt, als er wiedergekommen ist, als ob er nie weg gewesen wäre. Also der trainiert, der rennt, der macht, der tut. Und normalerweise, wenn du so lange raus bist, dann weiß er auch nicht, wie kommt er zurück, ist der fit, hat der direkt Folgeverletzungen oder keine Ahnung. Der ist direkt voll da, so als wäre er nie weg gewesen. Also den Hut vor Stevie Leiner, den kann man gar nicht tief genug ziehen.
Ja.
Man kann sich gar nicht tief genug vor ihm verneigen. Wirklich nicht.
So. Machen wir es so. Und der Mann ist sehr klein. Also das muss man jetzt
genau
hinkriegen. Nee, aber wirklich toll, dass er wieder da ist. Es gibt zwei Personalsachen, die nicht auf den Platz beziehen, die passiert sind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist noch nicht ganz fix wohl, aber Max Eberl wird wohl der neue Brazzo. Wir müssen jetzt gar nicht so lange über den etwas unrühmlichen Abgang damals aus Gladbach, oder nicht unrühmlich, aber diesen sehr medienwirksamen Abgang aus Gladbach reden und dieses Missverständnis bei Leipzig, sondern eher würde mich interessieren, du hast ja sehr lange mit ihm zusammengearbeitet. Kann er den Bayern helfen? Ist er jemand, der das kann, den ganz großen Club? Wie schätzt du ihn ein als Fachmann?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen parteiisch, was die Personalie Max Eberl angeht, weil ich ihn als Menschen sehr schätze, weil ich ihn einfach sehr mag und weil ich ihm vor allen Dingen auch unheimlich viel für mein Leben zu verdanken habe. Er ist ein hervorragender Manager und also mit allem, was dazugehört, ne? Also was Menschenführung angeht, was Talente entdecken, Verhandlungen, Verhandlungspositionen, Spieler kaufen, Spieler bekommen, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Also er lässt auch nicht locker und hat wirklich gute Überredungskünste, was ja auch dazu einfach, also auch einfach dazugehört. Ja, und von daher, er wird den Bayern mit Sicherheit gut tun und das sagt man bei einem wirklich hervorragend geführten Verein wie dem FC Bayern München. Ja, also die holen nur die Besten der Besten und ich glaube, dass Max Eberl einer der Besten der Besten ist.
Vor allem, ich finde so als Fußballzuschauer ist sinnvoll, den zu holen, weil er auch so eine Blitzableiter-Management-Funktion, finde ich, sehr gut ausfüllt. Also bei Bayern war ja immer das Problem zuletzt. Man hat den FC Bayern gesehen, den Vorstand und so und wusste gar nicht, wofür stehen die so. Und früher war das immer ganz klar. Ne? Dazu Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge und so ein Dreigestirn und dann hat sich's noch ein bisschen verändert. Beckenbauer raus und so. Jetzt war es irgendwie so, wer ist denn das genau? Das wusste man nur als sehr doller Fußballfan, wer jetzt welchen Job da inne hat. Und Eberl ist jetzt wieder so jemand, da weiß man, der ist das dann. Der gibt Interviews vor den Spielen. Das war ja in Gladbach auch immer so. Eberl hat ja immer die Interviews gegeben, vor und nach dem Spiel. Der war immer für alle Journalisten da und das wird jetzt, der wird wahrscheinlich dann jetzt so das Gesicht dieser Führungsebene, kann ich mir gut vorstellen,
also, ideal. 100% und das ist auch, glaube ich, das, was den Bayern total gut tut und weil Max Eberl auch einfach eine sehr gute Rhetorik hat und so Schwingungen spürt und ich glaube, es gehört leider heutzutage im Fußball absolut dazu, dass man bestimmte Schwingungen spürt, die medial irgendwie reingetragen werden und die direkt im Keim erstickt. Und ich weiß noch, wie Max Eberl das bei uns gemacht hat, gerade immer mit diesem, obwohl wir schon einen richtig, richtig guten Kader zusammen hatten und alle uns in den Top 4 gesehen haben, war trotzdem immer Einstelligkeit mit guten Argumenten so verpackt, dass die Mannschaft keinen Druck hatte. Und man ist ihm trotzdem geglaubt hat, also auch wenn er gerade bei dieser Sache, dass er Gladbach immer nur in die Einstelligkeit geredet hat und wir eigentlich Ziele hatten, intern irgendwie in die Champions League zu kommen, hat man es ihm geglaubt. Und dann war es medial viel einfacher, weil der Druck von der Mannschaft weg war, ja, für eine Mannschaft, sodass es dann auch oft mit der Champions League wirklich geklappt hat. Und ich glaube, dass das heute zu einem Anforderungsprofil von einem Manager absolut dazugehört, dass man ja diese Schwingungen spürt und alle aufkommenden Kritikpunkte erstickt, bevor sie Kritik werden.
Mhm. Ja, das hat mir tatsächlich auch immer imponiert bei Eberl, dieses Mourinho-hafte, wie eine Löwenmama sich vor die Mannschaft werfen und extra laut werden, wenn es eigentlich auch wirklich nicht so gut war auf dem Platz und du wusstest, intern wird er das schon ansprechen, aber jetzt erstmal kompletten Schutz vor die Truppe, das hat mir immer sehr imponiert, weil ich mag das gerne, wenn man genau das irgendwie, diesen Skill hat.
Genau, und du kannst es ja intern, kannst du es ja ganz anders ansprechen, nur genau. Es bringt nichts, wenn die Öffentlichkeit, die Fanszene, alle dann auch noch weiter draufschlagen und genau in die gleiche Mühle treten wie die Kritik aus der Presse. Und deswegen, hat er in Perfektion beherrscht.
Tritt man in die Mühle?
Ey, ich habe heute Sprichwörter.
Dann könnte das perfekt in so einen irgendwann Abreißkalender, wo dann so, wir müssen das Spiel jetzt Paroli laufen lassen oder diese ganzen Sachen. Da könnte Christoph Kramer, dürfen nicht alle in die gleiche Mühle treten.
Ey, ich habe heute Dinge gesagt. Ich habe heute Morgen zum Florian Neuhaus gesagt, es schneit wie Hechtsuppe. Also ich bin heute auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Also ich habe heute mit Sprichwörtern, ich finde das ja geil, wenn man Sprichwörter falsch sagt. Ich mache mich auch immer als Hälfte drüber lustig, aber heute habe ich den Tag. Also
ja. Es schneit. Mach dir keine Sorgen, Chris. Zusammen werden wir die Flinte schon nach Athen tragen. So,
Und nun Werbung.
Freunde der Sonne. Ich habe ja irgendwie so eine Schwäche für Dinge, die keiner mag. Immer wenn irgendwas keiner mag, dann finde ich das immer ganz gut. Und das ist vor allem in der Tierwelt so. Jetzt fragt ihr euch, wo will der denn hin? Das hört ihr gleich. Zum Beispiel früher, wenn wir im Zoo waren oder so, alle haben sich die Löwen angeguckt, Elefanten und so. Ich stand dann da im Rücken zum Gehege und habe mir die Tauben angeschaut. Fand ich irgendwie cooler. Tauben finde ich irgendwie spannend. Die machen ja scheinbar alles richtig, sonst gäbe es davon nicht so viele. Ha, es geht an dich, Tiger. Und genauso ist es bei Waschbären. Waschbären werden auch international immer so ein bisschen verschrien. So, die fressen so viel, die sind so unersättlich, die wühlen durch Mülltonnen und sonst was. Aber ich finde das völlig legitim, weil die fressen einfach das, was sie lecker finden und davon einfach kriegen sie nicht genug und das ist doch völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin Waschbär-Fan und deswegen ist es genau richtig eigentlich, dass mein heutiger Werbepartner Simon Mobile den Waschbären als sein Tier auserkoren hat. Das ist sein Werbetestimonial und ich finde es großartig, weil Simon Mobile steht eben für den perfekten Mobilfunkvertrag mit sehr viel Datenvolumen. Also der Waschbär, er geht dahin, wo es gut ist und dann will der so viel, wie es nur geht. Und das kriegst du eben da auch, weil wer jetzt einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst mal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Da wird der Waschbär in mir glücklich. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Und weitere Vorteile von Simon Mobile, die mich wirklich glücklich machen. Zum einen, weil ich wahnsinnig konservativ bin, was so Verträge angeht. Man kann den monatlich kündigen. Oh, ist das nicht geil. Einfach keinen Druck haben, keine Angst. Wenn du alles doof findest, kannst du einfach monatlich kündigen. Ist doch fantastisch. Wirst du aber nicht doof finden, denn es gibt noch Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/COPPA und wie immer in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mit den Waschbären los und suche mir noch irgendwas. Und davon ganz viel. Ganz viel.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPA TS.
Was noch spannend ist, Nuri, zwei Jungs, gegen die du auch schon gespielt hast und mit denen, einem hast du auch Nationalmannschaft bestimmt mal gespielt, ne? Bender, Sahin und Bender sind Co-Trainer von Borussia Dortmund. Ist das sowas, was dir auch, was dich auch reizen würde in ein paar Jahren, erstmal als Co-Trainer irgendwo anzufangen in der Form? Weil schon spannend, ne? So zwei Jungs zurückzuholen. Manchmal wird das ja krass kritisiert, diesen zu dollen Stallgeruch, dass man sich mal auch ein bisschen Leute von außerhalb holen soll. Aber die bringen natürlich wahnsinnig Erfahrungen mit Sahin, jetzt auch mit Real Madrid-Vergangenheit und so weiter und so fort. Und natürlich Borussia Dortmund. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es kommt nie auf Alter an, nie auf Stallgeruch oder nicht, sondern einfach immer nur auf Qualität. Ich habe mit Nuri Sahin die B-Lizenz zusammen gemacht letztes Jahr und habe schon da gemerkt, boah, also der kann das Handwerk ja auch einfach, der tritt schon auf wie ein richtiger Trainer, weil er auch schon ein richtiger Trainer in der Türkei war.
Auch kommunikativ.
Genau, super. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich mag seine Ansätze von Fußball, also ich bin sehr gespannt, wie das da weiterläuft. Bei Borussia Dortmund musste sich was ändern und man hat ja immer so in der Presse das Gefühl, oh, für Terzic wird's eng. Mhm. Und ich finde, ist generell erstmal gut, wenn man an Trainern festhält und dann vielleicht im Staff drumherum an ein paar Stellschrauben dreht. Ich wünsche Sahin und Bender voll viel Erfolg und dass das jetzt auch ergebnistechnisch sich gut widerspiegelt, weil ich die beiden einfach mag und weil ich davon überzeugt bin, dass die auch wirklich Plan von Fußball haben. Und ja, also ich finde immer das, was immer so reingeredet wird mit Stallgeruch und zu jung oder zu alt. Und also es geht für mich immer nur um Qualität oder nicht. Also wie packst du den Menschen an, ist es gar kein Problem, wenn du die halbe Mannschaft kennst. Wenn du vernünftig mit dem umgehst, ist gar kein Problem. Wenn du nicht vernünftig mit denen umgehst, ist es auch ein Problem, wenn die alle fremd sind. Also es ist sowas ist meines Erachtens komplett egal.
Das ist ja oft auch so Fangelaber, ne? Dieses so, der Hummels hat doch mit Sahin schon gespielt, der lässt sich von dem nichts sagen oder so. Oder der Nagelsmann ist zu jung, man lässt sich doch von dem nichts sagen und so. Das ist doch alles, ist doch Bullshit, oder?
Ja, also Julian Nagelsmann wurde mit 28 Trainer von Hoffenheim und alle haben gesagt, oh Gott, es kann ja nicht gut gehen. Der hat einfach eine unfassbare Qualität. Jetzt ist er Bundestrainer mit, wie alt ist er jetzt, 35, keine Ahnung. Also es kommt einfach nur auf die Qualität an und man darf sich nicht immer so viele Gedanken darüber machen, was da nicht stimmen könnte von all von Stallgeruch, von Hasse nicht gesehen. Das ist alles scheißegal. Es kommt darauf an als Trainer, wie empathisch bist du, wie kannst du den Menschen führen und was hast du im Plan vorm Spiel und wie kannst du ihn vermitteln. Und wenn du das kannst, dann ist der Rest egal.
Was ich nur soziologisch oder psychologisch spannend finde, ist, weil das ist glaube ich auch wirklich ein Novum, dass wenn ein Verein merkt, er muss frischen Wind reinbringen, dass dann zwei Co-Trainer, die medienwirksam geholt werden, weil die natürlich auch bei den Fans beliebt sind. Und da denke ich dann so, das könnte vielleicht auch Autorität untergraben sein für den Cheftrainer, weil vielleicht sogar das auch auf die Mannschaft abstrahlt und sagt, ey, die Jungs sind ja viel geiler, die machen ja viel mehr Bock. Das ist sowas, was ich spannend finde, was man mal so in, glaube ich, in zwei Jahren bewerten muss. Weil ich das total, das musst du natürlich wahnsinnig vorsichtig moderieren.
Genau, also das ist, Nummer, ne? Das ist wirklich ein bisschen die Gefahr, die sehe ich auch. Und trotzdem, wenn man da als Team agiert, ne, und wenn sich der Terzic, also ich weiß gar nichts, ne, aber wenn der sich am ersten Tag hinstellt und sagt, pass mal auf, ich merke, wir brauchen mal eine andere Ansprache, deswegen macht jetzt erstmal der Nuri und der Manni, macht das jetzt erstmal. Dann zeigt das ja auch wieder Stärke, dass man sozusagen jemand anders mal so ein bisschen ins vordere Glied packt. Also es ist einfach normal, dass sich etwas abnutzt. Und eine Fußballmannschaft ist so sensibel und man merkt sofort in einer Mannschaft, boah, steht da einer, der hat Plan und der hat's verstanden oder halt nicht. Sagt er die Wahrheit oder sagt er es nicht? Und wenn man das gut moderiert, glaube ich, kann das auch eine Riesenchance werden. Aber wie es immer im Fußball ist, in 3 Wochen wird der Erfolg oder Misserfolg Recht oder Unrecht geben.
Ja, jetzt haben sie ja erstmal sehr souverän gewonnen bei Darmstadt. Das war echt auch mit dem Neuzugang Jadon Sancho direkt mit dem Assist und so. Das tut natürlich auch wahnsinnig gut. Ist schon spannend, ne, dass es so Spieler gibt. Ich weiß, es ist nur ein Spiel gewesen. Aber bei denen dann so viel Last abfällt, wenn sie zum Beispiel ihren letzten Verein verlassen haben, wie bei Manchester United, und dann wieder an diese Qualität anknüpfen können. Ne? Oder wenn man einfach so Ballast ablegt. Auch Timo Werner, es war jetzt auch nur ein Spiel, aber ich habe mir das angeschaut von Tottenham. Wahnsinnig gutes Debüt. Ein Assist direkt, sehr viele Chancen hatte er, hat sehr viel gewirbelt vorne. Natürlich auch ein Trainer, der da genau diesen Spielertyp gebraucht hat und auch auf ihn setzen wird in den kommenden Wochen sicherlich. Aber es ist schon interessant, was da psychologisch passiert bei einem. Oder ist das, wie ist das als Fußballprofi?
Wir hatten das Thema ja schon mal mit, ich glaube in der vorletzten Folge oder so, mit Passung, und manchmal passt es und manchmal nicht, und es ist so komisch. Also ein Wechsel hat ein krasses Risiko, weil der Jadon Sancho war bei Dortmund, wenn der auf den Platz kam, alle Fans, alle Kinder, alle hatten sein Trikot an. Die ganze Mannschaft wusste, das ist der Sancho, das ist unser bester Spieler. Wir
genau,
geben
da muss ich
Ball.
Ganz kurz einhaken. Ja. Halt deinen Punkt. Das war nämlich mal beim Auswärtsspiel, da hast du in Dortmund das 1-0 gemacht, da wo der Videobeweis noch so weird war. Da hast du quasi ein halbes Handtor gemacht, hat aber gezählt, weil es nicht angeschossen war oder irgendwie sowas. Und dann, um den jungen Leuten vielleicht nochmal zu zeigen, was das für ein Jadon Sancho-Hype zu dem Zeitpunkt war. Wir sind ins Stadion und wussten, wir können ja eigentlich nicht gewinnen, weil Sancho spielt. Das war damals halt so, ne? Und der hat dann ja auch das 2-1 gemacht, oder das 1-1 zumindest, eins von beiden. Die haben das Spiel noch gedreht. Und das war damals so, Jadon Sancho wird ein absoluter Weltstar. Und er ist jetzt, wie bei Erling Haaland zu der Zeit, als der bei Dortmund war, wusste man, er schießt jetzt hier alles kurz und klein, wird aber irgendwann England daraus auseinander, komplett auseinandernehmen, was er dann auch gemacht hat. Bei Sancho ist es nicht passiert. Aber dieser Hype war so krass, dass wir wirklich so im Gästeblock so standen und so, boah, scheiße, Sancho, den kannst du ja nicht verteidigen. Es geht ja gar nicht. So, das wollte ich nur kurz einmal einwerfen.
Also erstmal vielen Dank, dass du mein Tor erwähnt hast. Da darfst du mich immer unterbrechen. Und ja, genau so war es. Und es macht einfach etwas mit dir. Das ist, also um mal ganz kurz einen Sprung in ein anderes Themengebiet zu machen, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfelder. Wann bewertest du einen Spieler? Bewertest du den Spieler Florian Neuhaus mit Selbstvertrauen 100 unter Marco Rose? Oder bewertest du den Spieler Florian Neuhaus mit Selbstvertrauen 0 bei Adi Hütter danach? Also, wo willst du ihn bewerten? Wenn du ihn einmal siehst, denkst du, okay, der könnte bei Real Madrid spielen. Wenn du den in der nächsten Saison siehst, denkst du, wenn der nochmal zu Rot-Weiß Essen wechselt, hat er viel gut gemacht. So, also das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber du weißt, wo ich hin will. Und bei Jadon Sancho, also wann bewertest du ihn, wenn er getragen wird von 80.000 in jedem Stadion, jeder hat sein Trikot an und auch vor allen Dingen die Hierarchie in der Mannschaft, die sich ja dann immer so herauskristallisiert, dann ist klar, wir geben dem den Ball, du bist unser größter Spieler, und wenn er dann mal einen Fehler macht oder nicht läuft, gar kein Problem, wir laufen für dich mit. Dann kommt er zu Manchester United, dann hat er da den Anthony, den Bruno Fernandes, der Ten Hag, der Trainer, hat ihm vielleicht in der ersten Woche gesagt, also wenn du nicht mit nach hinten läufst, dann kannst du hier schon mal gar nicht spielen bei uns. Ist ein anderes Pflaster als Borussia Dortmund. Und auf einmal kommst du in so einen Strudel rein, wo du denkst, hä, warum verliere ich denn jetzt hier auf einmal die Bälle? Warum kann ich denn gar nicht mehr dribbeln? Weil du nicht dieses Selbstverständnis hast. Und dieses Selbstverständnis und dieses Selbstvertrauen, das kannst du dir nicht einreden. Das spürst du durch die Hierarchie in der Mannschaft, durch den Trainer, durch die Fans, durch alles. Und du bist ein anderer Mensch, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Also das, was Oli Kahn jahrelang gesagt hat, dass die Birne so entscheidend ist, das ist einfach so. Also es macht, also ich sage, dass über 90% des Fußballers macht der Kopf. Und man hat jetzt schon in diesen paar Minuten gegen Darmstadt gesehen, Jadon Sancho, der wird Borussia Dortmund wieder richtig gut tun, weil er wieder Er kommt wieder in die Kabine. Ich habe bei Instagram gesehen, wie der Marco Reus den begrüßt.
Der hat gestrahlt, was der dafür, ne?
Ja.
Wie das heißt, der kam ja wirklich in die Geschäftsstelle, also im Stadion oder Geschäftsstelle, dieses Instagram-Video, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich im Stadion, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Der hat ja wirklich so Augen wie so ein Fünfjähriger, der vorm Weihnachtsbaum steht, das erste Mal bewusst so. Weißt du, es war ja, ich bin wieder da. Also das ist so toll zu sehen, dass auch so, ich benutze jetzt diesen Begriff, diesen populistischen Begriff ganz bewusst, Fußballmillionäre, trotzdem nochmal so ein, so scheißegal, es geht gerade nicht um mein geiles Auto und sonst was. Ich will einfach wieder glücklich sein und Fußball spielen. Und das ist so toll zu sehen, bei so einem riesen Talent, das der ja zweifelsohne hat. Und der ist immer noch so jung. Mhm. Das ist ja auch das Krasse, ja, ne? Der hat ja noch alles vor sich, ey, das ist... Und stell dir mal vor, der kommt jetzt wirklich wieder richtig in Tritt. Ah nee, jetzt mache ich selber den Fehler und red wieder die Leute zu groß. Aber er kommt in Tritt und kann dann auch nochmal in der Nationalmannschaft. Egal, ich höre jetzt auf.
Ja, aber du hast ja recht, der kann, also nach dieser Viertelstunde gegen Darmstadt, du hast schon gesehen, der Jadon Sancho, er kann nicht funktionieren bei Borussia Dortmund, das geht nicht. Ja. Weil er wieder den gleichen Hype auslöst. Jetzt hat er die 10, die Mitspieler freuen sich. Das wird gut.
Ja. Und es gibt ja auch noch zwei andere spannende Verpflichtungen in der Bundesliga, oder mehrere, aber ich finde vor allem Eric Dier, Bayern, spannend, und Van den Beek und Kalajdzic, Frankfurt, finde ich, sind spannende Transfers. Also bin sehr gespannt, wie die sich so entwickeln. Auch Madsen gesehen bei Dortmund, hat auch ein super Debüt hingelegt in Darmstadt. Also es ist schon interessant, was sich da jetzt noch so getan hat auf dem Transfermarkt.
Ja, ich finde es vor allen Dingen krass, dass früher war das ja wirklich so, Wintertransfer sind irgendwie, aber nur wenn mal richtig Not am Mann ist, eigentlich Wintertransfers gab es gar nicht so richtig, vor allen Dingen nicht in der
Oder Kategorie. Oder Magath die Kreditkarte bekommen hat.
Genau. Aber nicht in der Kategorie, in der wir jetzt reden. Und jetzt seit so 2-3 Jahren ist ja Wintertransfer fast so wie eine Sommertransferperiode. Also da werden viele Spieler geliehen und vor allen Dingen auch viele Spieler mit richtigen Namen. Und also da haben Frankfurt, Bayern und Dortmund, die haben da schon gut nachgebessert.
Hatte ich eben ganz vergessen zu fragen. Max Eberl hat dich ja zweimal geholt, ne? Mhm. Einmal von Bochum und dann warst du ja in Leverkusen wieder, warum auch immer, müssen wir nicht drüber reden, aber dann warst du wieder in Gladbach, Quatsch, in Gladbach. Ich wollte einmal fragen, wie, weil du hast von seiner Überredungskunst geschwärmt oder Verhandlungskunst, wie hat er das denn bei dir gemacht oder musste er gar nicht viel verhandeln?
Ja, also.
Weil du nur Gladbach auf dem Tisch hattest und nicht noch Wolverhampton und Bari oder so.
Nee, beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass, also wenn Max Eberl dann vor dir steht und zeigt dir, dass du bei Borussia Mönchengladbach spielen kannst, dann war es eigentlich, also da musste er wirklich nicht viel machen. Dann habe ich noch einmal mit Lucien Favre telefoniert, habe leider nichts verstanden.
Geil,
am Telefon.
Wie war das?
Ja, ich habe nichts verstanden. Aber
Kramer, Sie müssen machen so, ja. Ist jetzt sehr schwer, oh lala, wir spielen in Freiburg, Sie haben ein 1-1 gemacht gegen Hertha, es meint alles.
Also der Max Eberl, der hat mich auf ein Tableau gestellt da, ne? Und ich dachte wirklich, das war in dem Büro meines Beraters damals,
ja.
Und ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Gladbach will mich unbedingt haben. Mhm. Und dann hat der Max gesagt, also wir holen dich auf jeden Fall, aber willst du noch mit dem Trainer reden? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann war ich gerade auf dem Rückweg nach Solingen und wollte die freudige Nachricht meinen Eltern kundtun. Und dann hat mich Lucien Favre angerufen. Bin rechts rangefahren an so einen Rastplatz und ich habe wirklich nichts verstanden und das war so unangenehm, weil ich so mega aufgeregt war. Ich war so krass aufgeregt und der hat so schnell geredet und hat dann gesagt und 6 und 8 und 10 und ich wusste nicht, was er von mir wollte und ich habe immer gesagt, vielen Dank. Und es war
das ist immer die Hoffnung
komisch,
in diesen Gesprächen, dass ja, genau, keine Frage gestellt wurde.
Ja, genau,
ne? Und dann diese peinliche Stille. Ja, ich weiß, ob man jetzt ja oder nein sagen soll.
Und ich habe wirklich die ganze Zeit ich hatte am rechten Ohr mein Handy und ich habe mein linkes Ohr so fest zugedrückt, ne, damit ich, was gar keinen Sinn gemacht hat, aber man macht das ja irgendwie, wenn man sich konzentrieren muss und denkt, man versteht mehr. Das war auf jeden Fall, aber ich weiß noch, dass ich danach so krass geschwitzt, weil ich so unfassbar aufgeregt war, weil ich dachte, du kannst jetzt hier den Deal nicht noch zersieben. Aber es hat ja gut geklappt. Und beim zweiten Mal ging es ja darum, irgendwie mich von Leverkusen zu kaufen. Und ich hatte schon die ganze Zeit eigentlich einen guten Kontakt mit Max, aber da war er dann schon sehr hinterher, falls mich nochmal der Rudi Völler anruft, dass ich ihm dann auch klar mache, dass ich unbedingt zu Borussia Mönchengladbach möchte. Das ist ganz wichtig, dass ich ihm das jetzt gleich nochmal sage. Dann kriegt man auch jeden Tag.
Ey, das ist aber interessant. Wie ist das, wenn man dann bei dem abgebenden Verein, das ist ja so ein bisschen wie Schluss machen, oder? Das Gespräch anfangen. Wie ist das, wenn man sagt, heutzutage heißt es ja einfach nur ganz bürokratisch, man hat einen Wechselwunsch hinterlegt. Ja. Aber das bedeutet ja, man macht bei der Sekretärin oder dem Sekretär einen Termin. Ich muss mal mit dem Chef sprechen und dann sitzt man da. Ich würde gern wechseln. oder macht das der Berater vorher schon? Avisiert er einen so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen schon. Aber man hat dann natürlich auch noch ein Gespräch. Bei mir war es gar nicht so unangenehm, weil ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu Rudi Völler schon Jahre hatte, weil ich meine ganze Jugend in Leverkusen verbracht habe, dem Verein Bayer Leverkusen ja auch unmenschlich dankbar bin, weil die immer an mich geglaubt haben, mich verliehen haben nach Bochum, nach Gladbach, aber ich hatte trotzdem immer diesen starken, in Anführungsstrichen, Partner in der Hinterhand und hatte auch ab und zu Kontakt mit Rudi Völler und in dem Jahr, wo ich da gespielt habe, hatten wir auch wirklich einfach einen guten Draht zueinander und dann war ich bei ihm zu Hause und dann haben wir offen und ehrlich über alles gesprochen und das war auch vollkommen fein und okay, aber trotzdem ist es immer so ein bisschen, man fängt mit so einem Smalltalk an und dann kommt dieses so und dann ist es immer so, das ist ein blöder Moment, aber den kennen wir ja alle aus der Berufswelt und aus dem privaten Umfeld auch, ist immer so irgendwie so ein bisschen doof.
Bisschen doof, ja, ist gut. Das stimmt. Was ich von dir auch nochmal wissen wollte, weil Jadon Sancho hat ja auch die Zehen sofort wieder bekommen. Was macht so eine Rückennummer? Weil eigentlich wollte Borussia Dortmund die ja nicht mehr vergeben, nachdem Vereinslegende Thorgan Hazard die jetzt getragen. Nein, Spaß. Aber was macht so eine Rückennummer mit einem? Toni Kroos hat auch mal gesagt, ohne weiße Schuhe spielt er 20% schlechter und so. Du hast ja auch die Nummer gewechselt jetzt wieder auf die 23 von der 6. Warum? Was ist der, spielt man wirklich, ist die Psychologie da so wichtig, dass man dann auch besser spielt?
Trikotnummer nicht unbedingt, weiße Schuhe auf jeden Fall, da gehe ich voll mit Toni Kroos mit, weil es einen Unterschied macht, ob du, wenn du guckst ja immer so peripher nach unten und wenn du da etwas Helles siehst, ob jetzt gelb oder weiß, ist egal, dann fühlt man sich viel wohler, als wenn da etwas Dunkleres ist. Also das kann ich voll verstehen und ich kann keinen verstehen, der mit schwarzen Schuhen spielen kann. Also ich kann auch mit schwarzen Schuhen spielen, aber mit weißen wirklich 20% besser, da bin ich voll dabei. Rückennummer ist einfach, also ich habe auch die 6 gerne getragen, aber irgendwie wollte ich mit fast 33, dass sich der Kreis auch so ein bisschen schließt. Ich habe hier in meinem Büro zu Hause 4 Trikots hängen. Einmal Bochum, erstes Zweitligaspiel mit der 23, Gladbach, erstes Bundesligaspiel mit der 23, Leverkusen, erstes Champions-League-Spiel mit der 23 und WM-Finale auch mit der 23. Und mein letztes Spiel, was ich bestreiten werde, das möchte ich mir auch noch aufhängen. Und deswegen fand ich es irgendwie den logischen Schritt, weil wenn ich auf meinen Spin gucke und da steht die 23, dann macht mich das irgendwie ein bisschen glücklicher, als wenn eine andere Nummer steht. Aber ich spiele deswegen jetzt nicht anders. Also das nicht.
Okay. Jetzt kommt man hier so ein bisschen in so eine, nicht in Erklärungsnot, aber wir müssen, auch wenn hier zwei Gladbacher sich unterhalten, aber wir sind ja auch Fußballtraditionalisten und große Fans des NRW-Fußballs, wir müssen mal ganz kurz über den 1. FC Köln sprechen auch. Wie verfolgst du die Situation da? Der Trainer ist entlassen, haben sich getrennt von Steffen Baumgart, neuer Trainer ist da, Timo Schulz. Dazu kommt, dass sie Tabellen 17. sind und 2 Transferperioden nicht einen Spieler verpflichten dürfen. Häme hat man da, glaube ich, gar nicht, sondern eher, es ist eher, da mache ich mich wahrscheinlich nicht so beliebt in Gladbach, aber ist mir egal. Ich habe eher Angst da um Traditionsverein auch, weil die Bundesliga, da mangelt es eh gerade so ein bisschen dran. Und das Derby ist mir sehr wichtig, zweimal pro Jahr. Vielleicht halten sie auch die Klasse, kann ja sein. Ich will jetzt hier nicht einen Abstieg herbeireden. Aber auch das, was dann kommt in den nächsten Jahr, so ohne Transfers und so, ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich. Wie geht's dir da?
Ja, also wenn man da jetzt einfach so drauf guckt und auch tiefer in die Materie geht, dann ist da jetzt erstmal nicht so viel Positives zu holen. Wir müssen nicht drüber reden, dass in jeder Situation, die schlecht ist, auch immer eine Chance liegt und dass sich da auch eine Wagenburg-Mentalität entwickeln kann. Ich kann das Wort zwar nicht hören und glaube da auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich dran, weil wir gar nicht drüber reden müssen. Also wenn sie einkaufen dürften und mehr Punkte hätten, dann wäre es auf jeden Fall besser. Mhm. Es ist eine ganz schwierige Situation für den 1. FC Köln. Ich wünsche mir voll für den 1. FC Köln, weil ich den Verein, auch wenn ich Gladbacher bin und man das ja gar nicht so sagen darf, aber also wenn man allen Gladbachern Wahrheitsserum gibt, ne, also wer findet es nicht geil, gegen Köln zu spielen? Wer findet es nicht geil, in Köln zu spielen? Also Traditions-NRW-Verein, wie du gesagt hast, ich wünsche ihnen wirklich viel Glück, aber wir müssen nicht drüber reden. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die Situation ist brutal schwer.
Ja, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, genau in welche Richtung es jetzt geht. Jetzt 1-1 gegen Heidenheim, punktemäßig ein bisschen wenig, aber mal schauen, was in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen passiert. Aber genau wie du sagst, entweder es kann halt auch so eine Chance drin liegen, so eine Wagenburg-Mentalität zu entwickeln. Wir gegen die trauen uns eh nichts zu. Irgendwie schaffen wir schon Platz 16 und Relegation ist alles drin. Aber auch dann, was kommt dann, ne? Wenn du im modernen Fußball keine Transfers machen kannst, das ist schon hart, ey. Das ist, und du hast halt gesehen, was passieren kann bei einem Traditionsverein wie Arminia Bielefeld zum Beispiel. Die hätten jetzt keine Transfersperre, aber wenn es dann mal nicht so läuft, einfach komplett durchgereicht zu werden und jetzt in der dritten Liga im Mittelfeld zu stehen, das ist schon hart. Übrigens, Arminia Bielefeld, ganz kurz, liebe Grüße an Fabi Klos, hat sein Karriereende erklärt für den Sommer. Und es ist schon interessant zu sehen, in der Kommentarspalte und auch sowas, das medial nach sich zieht, obwohl es in Anführungszeichen nur ein Drittligaspieler ist, das zeigt halt auch, was das für ein Typ auch ist. Ne? Und wie das auch im modernen Fußball noch ankommt, wenn ein Spieler sehr, sehr wenig Vereine nur in seiner Karriere hatte. Fast einen. Also ich glaube, bei Wolfsburg 2 hat er gespielt und sonst war es Arminia Bielefeld. Liebe Grüße, alles Gute. Ich glaube, da kommt viel Gutes nach der Karriere, ein guter Mann.
Ja, super. Also es gibt ja immer irgendwie Personen, die man mit Vereinen verbindet. Also Fabian Klos wird man auf ewig mit Arminia Bielefeld verbinden und das ist auch einfach mal ein richtig großer Club. Ich habe ein paar Mal gegen ihn gespielt. Der sieht ja immer so ein bisschen fies aus, gefühlt, ne? Mhm. Aber der ist unfassbar nett und ich mag ja so Trash-Talk auf dem Spielfeld, der aber nicht respektlos ist, sondern so zwar ernst, aber auch manchmal lustig gemeint und ich finde den auch hammerwitzig, muss ich sagen. Also und was man auch einfach sagen muss, es ist einfacher, häufiger zu wechseln, weil du da immer neue Reize hast, aber mit einem Verein so durch dick und dünn zu gehen, wie er das getan hat, das macht auch nicht jeder. Also diese Vereinstreue, die er hat, und ich sag mal, dass er in seiner Prime hatte er auf jeden Fall mal die Gelegenheit, mal irgendwo anders hinzugehen, also 100%. Die wird selten irgendwie wertgeschätzt und am Ende ist man dann auch noch ja irgendwie der Gesamtverantwortliche für den Abstieg, weil jetzt macht doch mal früher Schluss, Fabi Klos. Mhm. Aber wenn dann so jemand aufhört, dann sieht und realisiert man, glaube ich, wie geil das war, was er so für Arminia über Jahre getan hat.
Vor allem euch verbindet ja auch ein bisschen die Schädelbruch-Historie. Also ich glaube, ihr habt mehr Verletzungen im Kopf als Conor McGregor in seiner ganzen Karriere zusammen.
Ich glaube, das auch.
Ja, aber wirklich. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir auch ein bisschen sportlich über Gladbach reden müssen. Jetzt werden vielleicht alle sagen, weil jetzt so viel über Gladbach, aber hier sitzt halt ein Gladbach-Profi und es war ein spannendes Spiel und ich hätte auch so oder so drüber geredet, weil es ist ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart, eine der Mannschaften der Hinrunde. 3-1 gewonnen, würde ich sehr viel Wasser in den Wein kippen, wenn ich jetzt sagen würde, so viel anders war gar nicht eigentlich in eurem Spiel, aber ihr habt einfach am Ende auch so ein bisschen Glück des Tüchtigen gehabt, dass ihr die das 2-2 nicht bekommen habt und dann der 3-1-Konter saß, weil eigentlich viel anders als in Dortmund ein großer Teil der ersten Halbzeit oder in Freiburg und so war ja eigentlich, oder geht zu Hause gegen Bremen, war ja eigentlich gar nicht. Nur diesmal habt ihr es mal geschafft, eine Führung durchzukriegen, weil ich habe im Kicker eine ganz interessante, irre Statistik gelesen. Nach der Auswärtsniederlage in Frankfurt am vorletzten Spieltag. Erneut ein 1-0 gegen Frankfurt aus der Hand gegeben. Gladbach verspielte bislang 17 Punkte nach Führung, Liga-Höchstwert. Das ist jetzt so, hättet ihr jede Führung verteidigt, wärt ihr vor Stuttgart. Also es ist richtig krass, was Gladbach theoretisch eigentlich für eine Ausbeute gehabt hätte. Ne? Hätte meine Tante Eier, wäre es mein Onkel, ne? Der alte Spruch, aber hätte Fahrradkette, wäre Fahrradkette, Lothar Matthäus, glücklich. So, warum hat's geklappt? War es jetzt nur Glück? War es ein anderes Spiel? War es, weil Christoph Kram am Ende reinkam und noch eine gelbe gezogen hat? Das fand ich übrigens geil. Ich dachte, wir müssen jetzt eintreten. Und dann hast du nochmal eine gelbe geholt. Woran liegt's?
Boah, schwierig zu sagen. Also ich muss natürlich sagen, dass Stuttgart schon extrem Druck gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hatten die Stuttgarter gestern ein Tor mehr verdient als die Frankfurter. als wir 2-1 verloren haben.
Das meine aber, ich. Ne? Genau, aber viel Glück und Pech dabei.
Ja, halt auch. Das ist halt das, die Magie dieser verrückten Sportart, dass man sie nicht erklären kann, dass Zufall, Glück, Spielgeschichte, Momentum so eine große Rolle spielen und dass es so schwer ist, einen Punkt zu erzielen. Gestern... Also wie gesagt, wir haben uns diesen Sieg erarbeitet, dadurch, dass wir häufig in der Schlussphase führen. Und du kannst ja nicht jedes Spiel dann aus der Hand geben. Aber wenn du mich jetzt fragst, hätten wir gegen Frankfurt gewonnen in Frankfurt und jetzt gegen Stuttgart nicht gewonnen, wäre es wahrscheinlich so vom Spielverlauf von allem verdienter gewesen. Aber so ist halt der Fußball und wir freuen uns alle sehr, dass wir gestern einen unfassbar wichtigen Dreier gegen eine richtig gute Mannschaft einfahren konnten.
Ich war ich war beim Spiel da jetzt in Frankfurt. Also das war schlimm. Letztes Jahr auch, das war das, wo ich am Spielertunnel stand, aber jetzt, vorletztes Jahr war das dann ja. Nee, letztes Jahr auch im Mai oder so. Aber das jetzt, da war ich auch, das war krass, wie ich in der 90. und 94. das Spiel gedreht zu bekommen. Und dann bin ich auch, also ich habe mich nicht mal mehr geärgert, ich habe einfach nur gelacht, weil das einfach so absurd war. Und dann dachte ich, stell mal vor, du bist jetzt 99 Bayern-Fan, du erlebst das, diese Situation nicht am 16. Spieltag irgendwie kurz vor Weihnachten im Bundesligaspiel, sondern wie im Champions-League-Finale, Alter. Boah, ist das hart. Das
ist wirklich. Ja, also ganz, ganz brutal, ne? Weil dann gehst du in die Winterpause, fährst mit dem Bus zurück und verfluchst wirklich die ganze Welt und den ganzen Fußball. Aber ja, so ist es. Leider manchmal, aber auch oft genug zum Glück manchmal.
Und nun Werbung.
Wenn so ein großes Fußballfest ansteht, wie die Europameisterschaft jetzt 2024, dann ist es bei mir immer so, wenn ich keine Karten habe fürs Stadion, dann versuche ich mir irgendwie auch die Stadionatmosphäre nach Hause zu holen. Also dieses, ihr kennt das ja, wenn Spieltag ist, dann steht man ja morgens auf und hat schon diese Spieltagsaura überall. Und das habe ich bei diesen großen Turnieren auch. Und wenn ich keine Karten habe, dann versuche ich mir das auch nach Hause zu holen. Lad Freunde ein, dann holt man was, guckt man, was wollen wir essen, was wollen wir trinken vor allem. Wo gucken wir? Ist mein Fernseher groß genug? Was ist, wenn der ausfällt, der Fernseher? Was mache ich dann? Und so weiter, weil viel guckt man ja auch mittlerweile über Stream und so weiter und so fort. Aber all diese Fragen, die kann ich euch komplett abnehmen, beziehungsweise mein heutiger Werbepartner. Das ist Lidl. Lidl Deutschland hat nämlich was ins Leben gerufen. Ihr könnt euer eigenes Fanfest, euer Lidl Fanfest gewinnen, euer Private Viewing quasi, für ein Spiel während der UEFA Euro 2024, weil Lidl ist offizieller Partner der UEFA und bringt eben die Europameisterschaft dann zu euch nach Hause und so nehmt ihr teil. Ihr müsst euch mit 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, bitte also wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr entscheiden. Video über lidl.de/fanfest hochladen. Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Ganz wichtig noch als Info ist, dass ihr eine Community seid und eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern zur Verfügung habt. Ganz egal, ob ihr ein Sportverein seid, ein Freizeitverein, eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Völlig wurscht, wäre aber ganz gut, wenn ihr euch kennt. Und das beinhaltet das Lidl-Fanfest. Also das könnt ihr kriegen. Teilnahme von 50 bis 250 Personen sind machbar. Eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-EM. Ein Foodtruck gibt es, eine Getränkestation, eine Fotobox, eine Kinderspielstation, wenn die auch dabei sein wollen und viele weitere Überraschungen. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Kannst du mir mal sportlich erklären, taktisch, was so ein Spieler wie Jordan ausmacht? Jetzt generell, wir müssen da gar nicht über Gladbach reden, sondern dieser Spieler, der hat jetzt gestern nur 20 Minuten, glaube ich, gespielt oder wie lang ungefähr. Ja. Diese Spieler, ähnlich auch wie Breel Embolo damals, dieses Ball halten, ablegen und so. Was verändert sich in einer Mannschaft offensiv, wenn man so einen Spieler auf dem Platz hat? Weil ich war in Darmstadt beim Spiel und dann da kam er sehr schwer rein und dann dachte man im Gästeblock so ein bisschen, ui, was ist das denn jetzt für einer? Die haben wir ja ausgeliehen von Union Berlin. Und dann hat man aber zunehmend gemerkt, was der eigentlich imstande ist zu leisten. Und mittlerweile ist es so, hat das so Heilsbringer-Figur, dass man sagt, oh fuck, der ist verletzt immer noch oder der kann nur 30 Minuten spielen. Was macht so ein Spieler aus? Wie verändert sich eine Offensive durch so einen ballhaltenden Stürmer?
Also der Jordan verändert, wenn er auf dem Platz ist, bei uns alles. Es ist ja im heutigen Fußball so, dass jede Mannschaft eins gegen eins über den ganzen Platz presst, weil mittlerweile jede Mannschaft in der Bundesliga dafür zu gut ist, dass du sie in Unterzahl pressen kannst. Also gerade, weil du ja sowieso schon Unterzahl bist, weil die andere Mannschaft einen Torwart hinten drin hat, die können ja auch alle mitspielen. Also es gibt jetzt nicht mehr den Olli Reck oder Frank Rost, die
oder auch Oliver Kahn,
genau,
auch kein guter Fußballer,
die Kaiser 5 am Pfosten ausgeklopft haben und dann mit dem Hopserlauf angelaufen sind und das Ding 80 Meter in die gegnerische Hälfte gedrischt haben. Das gibt's ja nicht mehr, sondern die modernsten Torwart, jetzt auch Monikolas bei uns, was der mit dem Fuß momentan spielt, ist sensationell gut. Jan Sommer, Manuel Neuer, Nübel, also es sind ja, du bist deswegen schon immer ein Mann Unterzahl. Und wenn du einen Gegner pressen willst, wie es alle machen, dann gehst du hohes Risiko, bist eins gegen eins über den ganzen Platz und dann ist es halt, wenn du dann so einen Spieler wie den Jordan vorne hast, dann kannst du den Ball in einen relativ großen, freien Raum fast blind reinchippen und der kann ihn halt festmachen und dann hast du halt immer den Bewegungsvorsprung, dass von dort aus das Spiel weitergeht, du kannst ihn vernünftig ablegen und dann gibt's einen steilen Ball auf schnelle Außen und da hast du natürlich einen riesen Vorteil, also es verändert ein ganzes Spiel, ob da jemand steht. In einer schwierigen Situation, also wenn dieser Ball meistens hoppelnd, leicht angechippt in diesen Raum gespielt wird und die Innenverteidiger von heute sind ja auch alles richtige Bullen und da kommt dann der Zakadu in dich reingerauscht, ja, also da kannst du von Glück reden, wenn du das überlebst und der Jordan, der macht den Ball dann halt fest, also als der gestern drin war, wir hatten 4-5 Kontersituationen, wo er einfach nur den Ball festmacht, sich einmal kurz rausdreht und einen ganz leichten Pass spielt, was alles ändert, weil du diesen Aktionsvorsprung hast und von daher im heutigen Fußball so einen Spieler zu haben, ist Gold wert.
Wie ist das eigentlich sportlich zu erklären, dass so eine Drucksituation entsteht, dass man gar nicht mal aus der eigenen Hälfte rauskommt? Gladbach führt 2-0, dann machen die einen Anschlusstreffer relativ früh in der zweiten Halbzeit. Ist es dann Psychologie oder ist es eine Taktiksache oder einfach Qualität dann in dem Moment von Stuttgart?
Alles drei.
Weil ihr hattet wirklich Probleme noch das Spiel zu gestalten, obwohl es 11 gegen 11 war.
Also alles Taktiksache, Psychologie und auch der Gegner. Also erstmal muss man sagen, und das darf man auch bei allem nicht vergessen, der VfB Stuttgart hat sich in der kompletten Hinrunde erarbeitet, dass wir uns im eigenen Stadion hinten reinstellen gegen sie und auf Konter lauern, weil das für gestern die absolut richtige Taktik war, das so zu tun. Mhm. Das wird auf Stuttgart jetzt mal häufiger zukommen und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen, aber auch wie sie gestern bei uns gespielt haben. Also da muss man sagen, was der Sebastian Hoeneß da gemacht hat bisher, das ist schon, da kann sie auch wirklich nur den Hut vorziehen. Und dann ist es halt so, wenn du führst, ist es ja viel einfacher zu verteidigen im tiefen Block als hoch anzulaufen. Vor allen Dingen ist es nicht so risikoreich. Und wenn du dann 2-0 führst, dann hast du natürlich auch das Momentum so auf deiner Seite. Jeder Befreiungsschlag wird gefeiert. Die Räume werden größer. Der Gegner denkt, boah, jetzt müssen wir aber langsam mal den Anschluss machen. Und dann verlagert sich so ein Spiel automatisch auch auf ganz hohem Top-Niveau. Also wenn Real Madrid führt, dann stehen die auch mit 11 Mann hinter der Mittellinie. Das ist jetzt nichts, was irgendwie Gladbach-lastig ist. Wir können natürlich von Glück reden, dass wir immer in Führung gehen. Wenn wir aber in Rückstand geraten würden, immer glaube ich, dass wir häufig das Spiel machen würden, weil es einfach die Psychologie des Spiels verändert und weil ein Tor oder ein Gegentor halt alles verändert. Und man macht es eigentlich, weil der Gegner macht ein bisschen mehr auf, kommt ein bisschen und im defensiven Block passiert jetzt eigentlich nicht so viel, als wenn man vorne anläuft. Das ist ein bisschen risikoreicher und deswegen macht man es so, dass man hinten in Überzahl steht, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben die Stuttgarter nochmal umgestellt, dann haben wir hinterher nochmal umgestellt, das wäre aber jetzt wirklich ein bisschen zu viel des Guten, das jetzt hier zu erklären. Ja, und von daher ist es halt häufig mal so durch die Psychologie und die Spielgeschichte, dass sich dann so ein Spiel verlagert und man dann nicht mehr hinten rauskommt, weil man dann natürlich auch deutlich weitere Wege in Richtung Tor. Es ist ja auch so, dass wenn man die ganze Zeit verschiebt und das ist auch anstrengend, man verschiebt und dann hat man den Ball. Die Stuttgarter sind alle in unserer Hälfte, alle 22 Mann sind in einer Hälfte geballt. Gegenpressing und du bist eh kaputt, hast einen hohen Puls und schießt den Ball einfach irgendwo hin oder zum nächsten. Der verliert ihn dann, weil alle einen hohen Puls haben und dann ist man mal schnell in so einem Teufelskreis, wo man sich hinten nicht mehr befreien kann. Und auch dann ist natürlich ein Spieler wie Jordan Gold wert, den du anspielst, der einen Freistoß zieht, der einen Ball hält, der das Spiel einfach beruhigen kann. Also wenn der den Ball hat, ist ja manchmal Spielstopp.
Das ist ein spannendes Ding, was du eben angesprochen hast mit dem Momentum auch im Stadion, weil wenn mal so ein Befreiungsschlag gefeiert wird, ich finde das immer geil, muss man darauf achten, ihr da draußen, du kennst es als Spieler natürlich total, wenn eine Mannschaft führt und dann kommt ein offensiver Pass nicht an, macht das Stadion, wenn die Mannschaft nicht führt und der Pass kommt nicht an, Mann!
Das ist richtig so geil, krass.
Obwohl das Gleiche passiert ist. Es wird dann immer, schade. So. Das andere ist immer, ich verfluche euch, ihr Wichser.
Volle Kanne. Man muss aber gestern auch, wie in dieser Saison schon häufig, noch einmal die Fans von Borussia Mönchengladbach loben. Also, wenn wir 2-1 gegen VfB Stuttgart führen und wir kommen nicht mehr hinten raus und es fühlt sich so an, dass ein Tor für Stuttgart in der Luft liegt, ist es ganz normal und es ist häufig so in Stadien, dass dann das Heimpublikum ruhig wird und nach dem Motto, jetzt bettelt doch nicht drum, mach doch mal was. Und gestern war es wirklich so, dass ab der 65. Minute ist irgendwas auf den Rängen passiert, dass die uns so lautstark unterstützt haben. Und das bringt einer Mannschaft auch nochmal was. Nicht, weil sie unbedingt lauter unterstützen, sondern weil dieses ganze, das kann jetzt nicht wahr sein. Diese Stimmung, die ist dann aus dem Stadion raus. Und von daher gestern auch nochmal großes Lob an unser Stadion.
Total, fand ich psychologisch auch ganz wichtig, die Situation. Genau, was du sagst, damit das nicht aufkommt. Zu Fairness gehört auch, Gästeblock auch richtig Alarm gemacht. Stuttgart-Fans.
Ja, krass, ne?
Ja, hab ich auch. Ja,
für also, den Sonntagabend.
Ja, muss man auch mal erwähnen. Also es war auch schon Respekt. Ganz kurz, aus den Superlativen kommt man ja gar nicht mehr raus, muss man gar nicht los drüber reden. Natürlich der Satz, wenn man solche Spiele auch gewinnt, dann wird man wahrscheinlich Meister. Aber Leverkusen, 94. den auch noch zu ziehen. Diesen Satz hat noch nie jemand überprüft, glaube ich. Also wird man dann auch wirklich Meister? Keine Ahnung. Fußball wird ja immer schön von hinten nach vorne erzählt. Es haben bestimmt auch viele Mannschaften schon mal 1-0 in Augsburg gewonnen und sind vielleicht nur Zwölfter geworden, ich weiß es nicht. Aber ja, Leverkusen, trotz Spieler, die beim Afrika-Cup dabei sind, oder auch Boniface, der verletzt ausfällt, einfach dann schon wieder zu null gewonnen bei einem sehr guten, sehr gut organisierten FC Augsburg unter dem neuen Trainer, muss man auch erstmal so packen. Und man hat auch gesehen, wie sehr sich Xabi Alonso gefreut hat nach dem Tor und so. Da stimmt's einfach in der Mannschaft, in dem Verein, muss man einfach sagen, hast du es geschaut oder zumindest die Zusammenfassung?
Ich habe Konferenz geguckt. Muss sagen, ich finde sowieso Leverkusen in allem krass dieses Jahr. Also was die spielen.
Drittbeste Hinrunde aller Zeiten.
Also, übrigens. Okay, krass. Ja, also was die spielen, ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Wahnsinn. In allem von psychologischen Momenten, von Taktik, von Spielfähigkeit der Spieler auch. Das ist Wahnsinn, von Selbstvertrauen. Trainer ist Weltklasse, also da gibt's mal gar nichts zu meckern. Es ist wirklich schön, denen zuzusehen. Was ich trotzdem krass finde, ist, es gab da mal so eine Blitztabelle, hätten die gegen Augsburg nicht gewonnen und Bayern gewinnt sein Nachholspiel, dann ist Bayern erst.
Genau, und das
finde ich ja, so krass. Ne?
Genau, die mediale Berichterstattung auch, ne? Oder die Anerkennung von Leistungen, was die Bayern angeht. Es wird einfach kaum noch anerkannt, beziehungsweise wenn die Bayern nicht überzeugend gewinnen, so wie es, weil, keine Ahnung, zeitweise waren sie ja am 28. Spieltag Meister oder so. Wenn das nicht passiert, dann wird das einfach so hingenommen, ne? Bayern gewinnt. Also Bayern hätte jetzt einen Duselsieg eingefahren in Augsburg in der 94., weißt du? Und Leverkusen ist, boah, wenn die das schon gewinnen, boah, krass, auch zu null und so und Chancenwucher, hätten auch noch höher gewinnen können. Es ist schon interessant, wie es dann immer bearbeitet wird medial, weil die Bayern sind auch schon, ich weiß, ich hänge mich da sehr weit aus dem Fenster, aber die Bayern sind eine ganz gute Mannschaft auch.
Ja, die sind da, muss man sagen. Ne? Also vor allen Dingen, man lässt sich ja viel zu viel leiten, leider durch so Berichterstattung und sowas. Ne? Aber was die auch einfach wieder für Punkte einfahren, was die für Ergebnisse einfahren, die haben ein besseres Torverhältnis als Leverkusen. Die sind also die sind ganz knapp hinten dran und haben ein Spiel weniger. Also die Bayern, die wie jedes Jahr, ist ja keine Überraschung, aber die sind mal richtig da.
Aber wirklich. Kommen wir zum Topmöller der Woche.
Der Topmöller der Woche.
Julian Gressel, den hatten wir neulich hier im Podcast auch. Deutscher, der in den USA spielt, in der MLS, ist jetzt gewechselt. Julian Gressel wird Teamkollege von Lionel Messi bei Inter Miami. Das schreibt ran.de. Das ist unglaublich. Also MLS-Cup-Sieger 2023 ist er geworden. Und ja, war auch hier im Podcast. Es ist schon interessant. Also vor allem, stell dir vor, du gehst jetzt als Ich glaube, der hat, wo hat er denn gespielt? Bei Bamberg, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, bei Bamberg. Lediglich, in Anführungszeichen. Und dann halt nur noch in den USA. Und du gehst jetzt zum Training und dann sitzen da halt Busquets, Suarez, Jordi Alba, Messi. Beckham kommt noch im Anzug rein, sagt Julian, herzlich willkommen. Hier ist dein Spind. Ist so, also kriegt man da nicht auch Bock, doch nochmal, bevor man Trainer wird, wenn man bei Gladbach den Fußballschuh in den Nagel gehängt hat, doch nochmal in die MLS zu wechseln? Das ist ja unfassbar.
Ja. Auf jeden Fall, wenn ich das höre, ganz bestimmt sogar. Aber muss auch sagen, dass ich mich ja auch bewusst nochmal meinen Vertrag verlängert habe. Also ja, ich bin auch einfach...
Richtiges Fußballerdeutsch jetzt hier.
Ja,
so.
Aber ich bin auch einfach wirklich froh. Also ich finde sowas auch total charmant und ich finde sowas auch richtig geil. Aber ich bin unterm Strich auch einfach mega froh, bei Gladbach zu spielen. Das muss ich auch mal sagen.
Ja, und nochmal zum Thema zurückzukommen. Der Gressel, als er hier im Podcast zu Gast war, hat er auch noch der Julian gesagt, wie cool es wäre, mal mit Messi zusammen zu spielen. Mhm. Und hier haben wir es gejinxt, also was bei Kopp hatte es dann erzählt wird, das wird also auch Wirklichkeit. Ab jetzt nennen wir ihn natürlich hier nur noch Gressi, das ist klar. Und wünsche natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und dass er den Mut hat, im Training auch wirklich mal so runterzugehen und zu grätschen und so. Also meine ich ernst. Ich glaube, da, also so Messi mit einer Grätsche den Ball abzuluxen, ich weiß nicht, ob das sich jeder trauen würde, ehrlich gesagt.
Also ich würde es mich nicht trauen und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwer traut. Weil stell dir mal vor, der macht eine doofe Bewegung oder so und dann hast du den Messi getreten, ist er vorbei. Also auch in der Mannschaft ist dann vorbei.
Der Flop-Möller der Woche.
Zum Eröffnungsspiel zwischen Katar und Libanon kamen noch 80.000 Menschen. Seitdem sind die Ränge beim Asien-Cup in Katar gähnend leer. Beim Vorrundenspiel zwischen Japan und Vietnam waren im WM-Stadion Al-Tumama 17.000 Zuschauer da. Ganze Blöcke waren komplett verwaist. Und beim Knaller, ich verstehe es wirklich nicht, China gegen Tadschikistan, wie man da nicht hingehen kann, kamen nur 4.000 Leute. Also es erinnert alles so ein bisschen an die WM-Vorrunde, als dann doch nach Beginn dann doch immer mehr Sitze leer blieben. Jetzt habt ihr in eurer Mannschaft Ko Itakura, der gerade beim Asien-Cup verweilt. Ist man dann so, dass man sich mal erkundigt? Oder seid ihr nicht so dicke? Oder hält man Kontakt? Oder guckt man das? Oder verfolgt man das nur im Videotext? Wie hat denn Japan gespielt? Sag doch mal.
Also, weil ich Ko Itakura liebe und der auch mein Sitznachbar ist, habe ich geguckt, wie sie gespielt haben. Finde es aber krass, dass die Asienmeisterschaft und auch der Afrika-Cup so gar kein Interesse hier finden. Mhm. Und das heißt, die haben Umkehrschluss, dass die Europameisterschaft in Asien und Afrika
ganz oft
auch keiner guckt. Und das denke ich mir, das kann ja gar nicht sein. Ich denke, jeder guckt ja die Europameisterschaft, aber sie werden sie auch nicht gucken. Ich weiß gar nicht, Afrika-Cup-Sieger letzten 5 Jahre kann ich dir keinen sagen, interessiert mich null. Ja. Und das ist ja so heftig, weil ich immer denke, ja okay, Europameisterschaft ist wie Weltmeisterschaft. Das ist so
krass. Das ist meine erste, das ist so spannend.
Jeder, aber tut's nicht.
Ja, wenn ich irgendwie Leute kennenlerne aus Südamerika oder sonst wie, das ist ganz oft eine Frage von mir, dass ich sage, ey, guckt ihr eigentlich EM? Oder guckt ihr Champions League? Und die Champions League wird geguckt, also die Leute, die ich gefragt habe, aber EM so, haben die so gesagt, ja, so ab Halbfinale und sowas. Und dann ich so, what? Aber ist ja irgendwie logisch, genau wie du sagst. 2008 war ja in Wien, war das EM-Finale, Deutschland gegen Spanien, 1-0 haben wir verloren. War ich in Perth, in Australien. Und das war dann wahrscheinlich, wann waren das, 5 Uhr morgens dann da oder 4 Uhr morgens oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir 1-0 verloren gegen Spanien, Torres. Kurani übrigens noch gespielt, wurde da noch eingewechselt. Das ist ja geil.
Olli Nivel auch dabei mit 35.
Einer meiner Lieblings-TV-Total-Lieblingsknöpfe. Dude, das müssen wir den Trainer fragen, nicht mir. Egal. Auf jeden Fall war ich da in Australien und habe händeringend nach einem Ort geguckt, wie ich das Spiel gucken kann. Ich war in Sportsbars. Also wir zeigen alles. Und ich so, heute ist EM-Finale, auf welchem Screen? Also, was für eine Sportart, nicht so Fußball. Und dann ruft er so noch hin, zeigen wir Fußball generell? Und dann so, naja, schon. Und dann so, was ist denn für ein Spiel? Ich so, EM-Finale. Boah, ja, weiß nicht. Und dann haben die so einen Sender gesucht, wo man das gucken kann. Und dann ging das nicht. Und dann war ich nachher im Casino in Perth und habe auf so einem kleinen Screen, haben die das dann angemacht für uns. Das war schon komisch. Wahrscheinlich ist das mittlerweile auch anders, aber 2008 so völlig verwaist. WM hätten sie natürlich gezeigt, aber weil die australische Nationalmannschaft ja zu dem Zeitpunkt sehr gut war, auch 2006 ja schon und so, aber EM keine Sau interessiert. Und genau das denke ich dann auch oft, wenn ich so, ach jetzt ja Asien-Cup-Vorrunde. Das ist ja das Gleiche, wie wenn jetzt Deutschland gegen die Schweiz spielt. Deutschland gegen Schottland in München, erster Spieltag bei der EM und so. Und das guckt dann wahrscheinlich in China auch niemand. Naja.
Ich kann das nicht glauben. Also ich kann das wirklich nicht glauben, aber es ist so wahrscheinlich.
Ja, also ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt nur eine anekdotische Evidenz. Ich habe keinerlei Wissenschaft, wissenschaftlichen Daten, wer da guckt und wer nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es so ist. Aber Ko Itakura, ich hoffe, er kommt gesund zurück. Geiler Spieler, richtig geiler Spieler, muss man
ich mag den auch so gerne.
Gestern, du hast Real Madrid eben schon einmal angesprochen. Gratulation, Supercoppa. FC Barcelona besiegt. Gestern in Saudi-Arabien, in der Sonne Andalusiens. Das ist wirklich... Oh, stell mal vor, also, du hast ja nochmal auf der Zielgerade deiner Karriere, in der Blüte, würde ich sagen, im Herbst, wie auch immer, wie man es nennen will, im zweiten Frühling, die Möglichkeit, wie Max Eberl immer gesagt hat, was Blechernes hochzuhalten. Die Chancen waren, machen wir uns nichts vor, neben 2014 im Finale, selten so hoch. Ihr spielt auswärts bei Saarbrücken im Viertelfinale und dann sind einige Zweitligisten noch im Turnier. Es gibt die Möglichkeit, dann ein Heimspiel zu ziehen und dann vielleicht gegen St. Pauli oder Fortuna oder Lautern oder so zu spielen und dann seid ihr Favorit. Und dann könnte man theoretisch ins Finale einziehen nach Berlin. Und stell dir mal vor, das wäre dann in Abu Dhabi oder in Peking oder in Riad. Wie, also sagt man da nicht da spätestens, also ein Fußballer deiner Generation, so ist jetzt auch gut, kein Bock mehr. Ist doch furchtbar.
Also wirklich. Ja, hört sich auch furchtbar ungesund an irgendwie. Ja ich... Ich weiß auch nicht. Und dann, ich wollte das Spiel gestern gucken, dann habe ich geguckt, wo das läuft. Dann lief das irgendwie bei Bild Plus im Stream und in irgendwelchen Sachen, die ich nicht kannte. Mhm. Dann konnte ich das Spiel nicht gucken. Also mich nervt diese ganze Nummer so krass, ne? Also ich weiß nicht, in welchem Sender welches Spiel wann läuft, dann.
Ich weiß nicht mal, welchem Land. Das ist schlimmer.
Und das dann auch, dass man da so künstlich dann das nach Saudi-Arabien macht, weil die werden wahrscheinlich unmenschlich viel Geld bekommen. Also es geht ja gar nicht anders. Es geht einfach nur ums Geld. Und dann kann man ja auch irgendwie die Vereine oder die Liga verstehen, wenn die Saudis sagen, ja, pass mal auf, ihr kriegt jetzt hier keine Ahnung, x Milliarden dafür, aber bitte lass mal das Finale bei uns spielen. Mhm. Dann verstehe ich ja auch die Leute, die sagen, ja, kommen, dann lassen wir es da, dann machen wir es da. Aber insgesamt ist ja der Fußball mit seinem ganzen Geld, also irgendwo ist der Bogen jetzt auch mittlerweile mal so ein bisschen überspannt. Ne? Also als Spieler, und das darf man ja auch nicht vergessen, wir profitieren natürlich irgendwo am Ende der Nahrungskette auch davon. Aber was da mittlerweile passiert, also irgendwann muss es ja auch mal, muss jetzt auch mal gut sein.
Ne? Ja, total. Und ich versuche da nochmal so kindlich zu argumentieren, weil das, was den Fußball so ausmacht, warum er so groß ist, warum überhaupt Saudi-Arabien interessiert daran ist, dass er da ist, ist ja die Strahlkraft durch Fans, durch sonst was, durch das, was sich da entwickelt hat, vor allem in Europa. Und wenn man diese Seele dem Fußball nimmt, dann ist diese Investition ja überhaupt nicht nachhaltig. Und das verstehe ich nie, warum. Also ja, das wird nicht langfristig so funktionieren in der Form. Klar, du hast trotzdem einen Riesenmarkt in Asien und so und auch da unten, aber trotzdem ist das, was ihn, warum er so erfolgreich wurde, der Kern. Der muss bleiben, das Herz muss bleiben, damit es weiter überhaupt so, damit es auch für die nachhaltig ist.
Ja, also das genau.
Verstehe ich dann oft.
Also, das ist ja genauso wie dieses, für die Investoren und für alles ist, wäre es ja gar nicht schlimm, für den kurzen Moment, wenn die den normalen Fan verlieren. Also, wenn du jetzt sagst, es gibt in Gladbach keine Nordkurve mehr, dann bauen die da noch ein paar Logen hinter. Das gibt viel mehr Geld als die Dauerkarte, die du an 30.000 Leute verkaufst. Aber das macht ja, also, das ist ja so kurz und dumm, wie du sagst, gedacht, weil der Fußball hat die Faszination, weil es ein Event ist und der normale, in Anführungsstriche, Fan macht es zu einem Event, macht es zu einer Faszination. Und wenn die gehen, dann kannst du nach 2 Jahren alle Sponsoren auch daraus ziehen, weil es keinen mehr juckt. Und das hast du ja
bei Corona gesehen.
Genau.
Also selbst ein Hardcore eingefleischter Fußballfreak wie ich. Ich habe eure Spiele gegen Real Madrid, Inter Mailand und Donetsk so mit einem Auge geguckt. Gebe ich ganz ehrlich, Champions League. Dafür hätte ich früher meine Mutter verkauft, um dass wir irgendwann mal gegen Real Madrid Champions League spielen. Aber weil keine Fans im Stadion waren, hatte das für mich so viel Charme wie Curling zu gucken. Und nichts gegen Curling, aber ich interessiere mich nicht für Curling, überraschenderweise. Aber das ist so, das verstehe ich dann einfach nicht. Also eigentlich ist die Pandemie doch das perfekte Beispiel dafür, was dieser Sport wert ist. No offense gegen dich und deine Riege Fußballer, aber was dieser Sport wert ist ohne das Publikum. Nämlich gar nicht. Also doch schon was, ihr habt Spaß daran, der Sport ist gut, wird wahrscheinlich sogar tendenziell sportlich besser, weil ihr eure Kommandos hört und so, aber es guckt halt keiner mehr hin und dann fahrt ihr eben mit dem Fahrrad zum Training und nicht mehr mit dem Porsche, weil einfach gar kein Geld mehr drin ist, weil es keine Sau interessiert. Ja. So. Und das verstehe ich dann oft an diesen Investitionen nicht.
Bis das in Saudi-Arabien angekommen ist, ne?
Da fahren einige Porsche die A2 runter.
Kannst du
auch mal ausgehen. Chris. So, kommen wir nochmal zu meiner Lieblingsrubrik.
Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
In dieser, einer meiner Lieblingsrubriken dieses Podcasts, liste ich immer Statistiken auf, die es nicht in den Podcast geschafft haben, aber trotzdem absolut erwähnenswert sind. Wie zum Beispiel Borussia Dortmund bleibt im 20. Jahr in Folge im ersten Spiel des Jahres unbesiegt. Eine längere Serie gab es noch nie. Ist auch schon irgendwie lustige Statistik. Völlig, krass, völlig absurd. 26 Pflichtspiele bislang in dieser Saison. Keine einzige Niederlage. Das ist vor Bayer Leverkusen noch keiner deutschen Mannschaft jemals gelungen. Weil die sind ja wirklich, die sind ja durch die Europa League auch so durchrasiert. Mhm. Das vergessen ja viele. Das haben sie ja auch alles weggemetzelt. Das ist unglaublich. Isco wäre im letzten Winter beinahe zur Union gewechselt. Jetzt hat er sein 350. La Liga-Spiel gemacht. Übrigens, 350 Bundesligaspiele, kennst du einen? Den kennst du sehr gut. Ein Spieler, der genau 350 Bundesligaspiele gemacht hat. War mal dein Trainer. Kommst du vielleicht drauf?
Ulf Kirsten.
Ja, richtig. Ulf Kirsten. Was war das für ein Trainer? Welche Jugend, wie alt warst du?
Amateure Bayern 04 Leverkusen. Ein wichtiger Schritt irgendwie für mich, hat mich zum Kapitän gemacht, deswegen bin ich ihm immer dankbar. Geiler Typ. Ich habe auch ehrenvoll seinen Gin. Den trinke ich immer. Also er macht einen guten Gin. Und ich habe sehr gerne unter ihm trainiert. Also der hat viel mit Flugkopfbällen gearbeitet und hat immer mitgespielt und sein Team hat halt immer gewonnen. Das war ein bisschen scheiße, wenn man im gegnerischen Team war, weil du hast so lange gespielt, bis es halt irgendwie, keine Ahnung, zwei umstrittene Handelfmeter gab. Aber geiler Spieler.
Und letzte Statistik aus dieser Kategorie und dieser Rubrik bezieht sich auch auf eine Anzahl von Spielen, denn Manuel Neuer hat sein 500. Bundesligaspiel am Freitag in Hoffenheim gemacht. Wahnsinn, da merkt man auch, wie alt man wird. Ich weiß noch, als er als junger Bub ausgepfiffen wurde von den Schalke-Fans, weil der Wechsel zu Bayern anstand und jetzt hat er schon sein 500. Bundesligaspiel. Ist es wirklich wahr? Werde ich älter, Christoph? Stimmen die Gerüchte? Das ist ja, also wenn ich morgens ins Spiel gucke, sage ich ja, aber sonst kenne ich noch nicht viele Beweise dafür. Aber es ist wie 500 Spiele, Alter.
Ja, der Einzige, der einfach nicht älter wird oder dem man es nicht anmerkt, ist einfach Manuel Neuer selbst. Ne? Ja. Also, was der auch wieder gehalten hat. Also es hat mich unfassbar für ihn gefreut, weil das, glaube ich, ja so, was man gelesen hat, eine Verletzung war, wo man auch mal hätte aufhören können. Und dass der so zurückkommt, auch mit dem ganzen, also wieder diesen einen Kopfball hält, ne, von der ganzen Positionierung und so, das ist einfach ein Torhüter, ja, den gibt's, den wird's lange nicht mehr geben.
Bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Gratulation. Chris, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute, wie immer, wenn wir miteinander reden. Ich wünsche dir eine verletzungsfreie Woche. Jetzt ist Training, dann habt ihr wieder ein Heimspiel gegen FC Augsburg und dann Doppelschlag auswärts Leverkusen, auswärts Bayern. Mhm. Nee, umgekehrt. Doch, richtig. Auswärts Leverkusen, auswärts Bayern. Das wird hart. Das wird hart. Aber mal gucken, was drin ist. Vielen, vielen Dank, Chris. Ganz cool, wie immer. Zweite und dritte Liga haben noch nicht angefangen. Das hätten wir darüber natürlich auch gesprochen. Was war noch? Lina Magul, liebe Grüße, Freundin des Hauses, deutsche Nationalspielerin, wechselt von Bayern München zu Inter Mailand. Da wünschen wir natürlich auch viel Erfolg, wahrscheinlich ein ganz gutes Leben da in Mailand, kann ich mir gut vorstellen. Italien, glaube ich, ein Italien-Fußballspiel ist, glaube ich, geil. Auch alles, was abseits des Platzes so passiert. Mario Gomez ja auch immer erzählt über seine Florenzzeit. War wohl ganz cool. Mit dem Roller durch die Altstadt und Antipasti den ganzen Tag und so weiter und so fort. Herrlich, hör mal, herrlich. Premier League, DFB-Pokal ist dann auch wieder bald und so. Man könnte so viel über Fußball reden. Auch Afrika Cup können wir auch dann nächste Woche mal drüber reden. Oder Asien Cup, es ist so viel. Mal gucken, was da passiert. Aber sonst sprengt das hier den Rahmen und dann wird das hier zum Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit. 6 Stunden, das wollen wir auch nicht machen. Deswegen hauen wir jetzt in den Sack. Chris, vielen, vielen Dank. Nächste Woche wieder, dann ist Jana Wosnitzer da und auch ein Gast. Wer, das verrate ich dann noch, folgt uns einfach bei Instagram. Copper TS heißt die Seite, folgt Christoph Kramer auf Instagram, selbstverständlich, unserem Lieblingsinfluencer. Und mir natürlich auch, ist doch klar. So, große Freude war's. Was machst du heute noch?
Ich fahre jetzt zu Baller League und freue mich umso mehr, dass wir gestern gewonnen haben, weil dann die Themen außerhalb des Fußballs nicht so kritisch gesehen werden. Wobei ich natürlich sehr froh bin, in einem Verein zu spielen, der realistisch bewerten kann, ob man sich auf Fußball konzentriert oder nicht.
Ja, kommen so Stimmen, kommen so fanseitig, mach mal weniger Podcasts und so.
Ja, ne? Also dieses konzentriere dich mal auf Fußball, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich verstehe den Satz nicht so richtig, weil was soll zum Beispiel der vierfach Familienvater mit 2 Hunden sagen? Also der kann sich ja gar nicht auf Fußball konzentrieren. Der andere spielt 8 Stunden am Tag Playstation und keine Ahnung was. Also ich mache halt gern Podcast, mache in meiner Freizeit gerne TV-Experte. Ich probiere mich halt einfach einfach gerne aus, weil das Leben so kurz ist, um Sachen nicht auszuprobieren. Und die werden dann natürlich immer so ein bisschen kritisch gesehen. Also zum Beispiel, ich nehme auch gerade Klavierunterricht und schreibe einen Roman. Ja. Und das nimmt so viel mehr Zeit in Anspruch als eine Stunde im Monat Podcast. Aber irgendwie, ja, wenn man was öffentlich macht, dann macht man sich auch immer so ein bisschen angreifbar, was ich
total
schwierig und schade finde. Aber so ist es halt.
Man muss es einfach auch mal dazu sagen. Vielleicht haben es einige und vielleicht ein paar noch nicht verstanden. Du machst das hier in deiner Freizeit. Die Gladbacher Mannschaft steht gerade nicht parallel auf dem Trainingsplatz. Das vielleicht einfach mal. Seoane hat gerade nicht die Mannschaft zusammengeholt und hat gesagt, der Chris macht noch Podcast mit Tommy Schmidt und der kommt dann zur Nachmittagseinheit nur. Das ist nicht so.
Ja, und ich verstehe auch nicht, was dieses, konzentriere ich mal auf Fußball, ich weiß gar nicht, was das so richtig heißen und bedeuten soll, weil ich kann ja jetzt nicht, also ich laufe ja keinen Millimeter mehr oder weniger, weil ich
Du sollst gefälligst nicht in Mikros reden, sondern jetzt über die Kö laufen und dir Fendi-Schuhe kaufen, wie es Fußballer so machen.
Genau, und wie häufig telefonieren wir 1,5 Stunden?
Ja, eben.
Kriegt halt nur leider keiner mit. Das ist ja, übrigens auch sehr lustig.
Es ist, glaube ich, einfach so, wie eben mein Gleichnis mit dem Ah, Mann, schade und oh Mann. Genau das Gleiche ist es mit deinen medialen Auftritten. Wenn du jetzt gestern noch 2 Tore in den 4 Minuten gemacht hättest, wärst so ein geil und morgen hat er Podcast. Und wenn wir jetzt gestern noch verloren hätten gegen Stuttgart, dann ja, der macht jetzt schön Podcast. Ne, hat auch nichts Besseres zu tun. Soll man lieber ein bisschen laufen gehen im Wald da in Reit. So,
deswegen und umso besser, dass wir gewonnen haben. Ja. Weil genauso
eben. Ist es. Chris, Tommy, lass dir nichts erzählen nun. Ich wünsche dir was.
Ich rufe gleich an.
Viel Spaß jetzt im Fendi-Store.
Ciao. Ciao, ciao.
Neue Folgen von Coppa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Coppa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.